Hi Philipp.
Hi Julian.
Na, wie geht's?
Naja, und dir?
Gut, lange nichts gehört. Erklär doch mal, was wir heute vorhaben.
Wir sind heute in Amsterdam. Tja, wir sind ziemlich unterwegs. Und wir reden über 5 verschiedene Themen, jeweils 5 Minuten. Und deswegen kann man so eine coole Überschrift machen für das Format. Das heißt 5x5, also 5x5 in Amsterdam. Und immer einer interviewt den anderen, damit ich auch mal ein bisschen rede. Und damit ich von Anfang an rede, muss ich diese blöde Themenvorstellung an die tolle Themenvorstellung machen.
Und damit fangen wir auch schon an. Das erste Mal 5 Minuten mit Philipp. Thema ist Jackie die Mörderpuppe.
Ja, ist ziemlich hochtrabend, ich weiß.
Philipp, wann hast du Jackie die Mörderpuppe das erste Mal gesehen?
Es war ein dunkler Abend, Anfang September.
Das ist gut. Warum war es dunkel?
Weil es schon spät war.
Okay.
Es war schon spät abends, weil das ist die beste Zeit, um Horrorfilme zu gucken. Wenn es schon dunkel ist.
Ah, Jackie,
denn dann ist es unheimlich.
Also ist eine Mörderpuppe. Die Mörderpuppe ist ein Horrorfilm.
Ja.
Worum geht es in diesem Film?
Es geht um Chucky. Die Mörderpuppe.
Gott.
Also.
Dritte Staffel fängt gleich schon mal super an.
Ja, es ist immer so wie früher.
Ja.
Nur okay. Nicht besser.
Nur ohne Supermärkte. Okay.
Lass mal über Papier reden.
Nein, okay, also es geht um eine Mörderpuppe.
Nein, es geht um eine Mörderpuppe. Also der Film eröffnet mit einer Szene, wo irgend so ein Gangster von einem Polizisten verfolgt wird und am Ende landen sie in einem Kinderspielzeugladen und dann versteckt sich der Mörder da immer wieder. Ich glaube, er ist ein Mörder, vielleicht nicht. Doch, er ist ein Mörder, der Typ ist ein Mörder, ja. Und die Polizei hat ihn dann und schießt auf ihn und dann fällt er irgendwie hin mit einer Puppe und dann macht er so einen verrückten Voodoo-Zauber und dann schlägt der Blitz ein im Haus und so weiter und dann hat er es halt geschafft, sein Leben auf diese Puppe zu übertragen.
Okay, und was passiert nach den ersten 5 Minuten des Films?
Und danach? Ja, ich meine, das muss man ja wissen, weil das ist so großständig, sonst funktioniert der ganze Film nicht. Naja, dann ist alles plötzlich so ganz friedlich, Szenenwechsel, man ist bei einer Mutter mit ihrem Kind und der Junge hat halt Geburtstag und er will unbedingt so eine tolle Spielzeugpuppe geschenkt bekommen, aber die sind halt viel zu teuer und dann kauft die Mutter auf dem Schwarzmarkt eine Puppe und oh Wunder, es ist Chucky, die Mörderpuppe. Und dann fängt halt diese Puppe an, Leute zu ermorden, die ihr nicht sympathisch sind und der Junge, der bekommt es mit. Und dann glaubt ihm keiner, dass die Puppe alle Leute tötet, sondern die glauben, dass der Junge verrückt ist. Dann stecken ihn in die Psychiatrie und dann will die Puppe zu dem Jungen, nachdem sie noch ein paar andere tötet, und will auch den Jungen töten. Darum geht's eigentlich.
Hm. Aber wie ist der Gruselfaktor von diesem Film?
Also ich hatte eigentlich erwartet, dass es ein totaler Trash ist. Also die Story ist ja auch echt totaler Trash. Aber ich habe mich tatsächlich gegruselt, weil diese Puppe ziemlich gut gemacht ist. Also ich habe mich immer wieder so erschreckt, weil die plötzlich auftaucht und dann so schnell ist. Die Leute sich natürlich so dumm anstellen und sich voll von dieser Puppe auseinandernehmen lassen. Und sie ist einfach nicht tot zu kriegen. Also ich fand es an manchen Stellen dann doch so ein bisschen, also nicht so richtig gruselig, aber ich habe mich schon erschreckt, wenn sie dann plötzlich wieder aufgetaucht ist und wenn die dann immer ekliger aussah und so.
Wie viel Blut kommt im Film vor? So?
Nicht viel.
Nicht so ein blutiger Film?
Nee, nicht so ein blutiger Film.
Also kein Gemetzel, würdest du sagen?
Kein Gemetzel. Chucky macht das ganz schön. Echt geschickte Morde. Aus dem Fenster schubsen und so.
Um zu spoilen, wie geht denn der Film aus?
Das willst du jetzt hier wirklich spoilen?
Ja, wir spoilen das jetzt.
Okay. Gut, natürlich. Er geht gut aus.
Ah, okay.
Ja. Er endet in der Wohnung, in die der Junge wieder geflüchtet ist. Chucky ihm auf den Fersen. Dann die Mutter mit dem Polizisten vom Anfang, mit dem sie ja so eine kleine Liebesgeschichte irgendwie so angedeutet hat, hinterher in die Wohnung. Und dann versuchen sie zu dritt diese Puppe zu kriegen. Und der Polizist ist einfach so unnütz. Der macht überhaupt nichts. Also am Ende ist er es, der Puppe ins Herz schießt, weil weil die Puppe halt quasi ein lebendes Herz bekommen hat, weil sie immer menschlicher wurde. Und der sie dann am Ende zur Strecke bringt. Aber eigentlich davor hat er nichts gemacht. Er hat sich irgendwie von der Mutter und dem Jungen in der Wohnung dann abgetrennt, ist in ein anderes Zimmer gegangen, um Chucky zu suchen, und guckt dann unterm Bett. Und während er unterm Bett guckt, kommt Chucky angerannt, beißt ihm ins Bein, er hält sich am Bein fest, Chucky nimmt den Baseballschläger und schlägt den K.O. Und den Rest haben dann die Mutter und der Junge gemacht.
Nicht schlecht.
Ja. Ach, was man auch noch sagen muss, Chucky wollte sein, am Ende wollte Chucky auch noch so einen Voodoo-Zauber machen und sein Leben auf das vom Jungen übertragen. Also quasi den Jungen töten und dann der wollte der Mörder der Junge sein. So, das war so seine Lösung, weil er nicht ewig diese Puppe bleiben wollte. So, aber das ist ihm nicht gelungen und am Ende ist er tot.
Es gibt einen zweiten Teil, da spielt noch seine Freundin mit.
Ich habe das Gefühl, es gibt ganz viele Teile.
Ja, kann sein.
Aber habe ich alle nicht gesehen. Kann ich auch nicht gucken.
Okay, glaub. Um das abzuschließen, nämlich genau, wie ist deine Gesamtbewertung von diesem Film?
Ich würde ihm 3 von 5 Sternen geben. Weil ich finde, dass es gute Unterhaltung ist, die irgendwie Spaß macht, irgendwie ein bisschen bescheuert ist. Man kann sich drüber aufregen, wenn die Personen wieder so dumm agieren, wie der Polizist. Und man kann sich ein bisschen gruseln, ein bisschen erschrecken. Der Film ist alt und es hat irgendwie Charme und die Puppe ist gut gemacht.
3 von 5?
3 von 5. Ich mochte den. Also ich würde ihn weiterempfehlen. Philipp? Wenn man Lust hat auf so ein bisschen Horror.
Okay. Philipp, danke für das Gespräch.
Bitte, gern geschehen, Julian. So, wir sitzen jetzt vor einer Kirche mit einem Schokoladenladen drin. Neben mir sitzt Julian, ein deutscher Blogger und Podcaster. Julian, hallo.
Hallo.
Du hast einen Film geguckt.
Ja, und zwar Oculus.
Was ist das für ein Film?
Passend zur Horrorfilmserie ist Oculus auch ein Horror-Thriller-Psycho-Film.
Was jetzt?
So ein Horror-Thriller, ja.
Okay. Und worum geht's denn?
Es geht um einen magischen Spiegel. Und es gibt im Prinzip 2 Handlungsebenen. Die eine Handlungsebene spielt irgendwie 20 Jahre zuvor, als ein Familienvater diesen Spiegel gekauft hat und der dann dafür sorgt, mit Visionen und so einem, da soll so ein Dämon drin hausen oder wie auch immer, dass die Mutter durchdreht, dass der Vater die Mutter einsperrt und dass schlussendlich der Vater die Mutter erschießt und der Sohn den Vater. Und die andere Handlungsebene spielt 20 Jahre später, als der Sohn, der sein ganzes Leben lang in der Psychiatrie verbracht hat,
ja,
entlassen wird und dann wieder auf seine Schwester trifft, die damals auch mit dem Haus war. Und die Schwester hat, die beiden Kinder haben sich damals versprochen, dass sie beide nicht vergessen, dass dieser Spiegel eigentlich all diese Untaten begangen hat. Und die Schwester hat in der Zeit, war sie nicht untätig und hat diesen Spiegel besorgt. Und dann geht es in dieser anderen Handlungsebene so ein bisschen darum...
Wie sie ja diesen Spiegel besorgt. Sie
hatten den Spiegel damals, aber dann wurde er halt entwendet nach der...
Ach so.
Und ist dann ein bisschen verloren gegangen. Und sie hat dann relativ viel recherchiert. Und dann will sie diesen Spiegel zerstören. Und er will am Anfang nicht mitmachen, weil ihm halt eben in der Psychiatrie klar gemacht wurde, worum es... Also was damals wirklich passiert ist, dass er irgendwie halt nicht damit klargekommen ist, dass sein Vater die Mutter umgebracht hat und dass er diese ganze Geschichte sich nur ausgedacht hätte und glaubt deswegen nicht mehr daran, dass es ein Dämonenspiegel ist und will ihm am Anfang deswegen auch nicht helfen, den Spiegel zu zerstören. Und das ist sehr, sehr lustig, also weil es nur so eine andere kritische Ebene immer in den Film mit reinbringt, weil er es eben nicht glaubt und immer diese ganzen Erklärungen für alles hat, die man dann normalerweise hört. Und sie hat dann so einen unglaublich krassen Apparatus außenrum aufgebaut, damit der Spiegel ihnen nichts machen kann, während sie versuchen, ihn zu zerstören über die Nacht. Und der Film ist sehr, sehr gut gemacht, weil diese beiden Handlungsebenen im Prinzip fließend ineinander übergehen. Also dann schwenkt die Kamera rüber von ihr und sie haben diesen Spiegel für eine Nacht in das Haus gebracht, in dem sie auch aufgewachsen sind als Kinder.
Ja.
Das heißt, dann schwenkt die Kamera halt rüber und dann ist es plötzlich wieder damals. Und während am Anfang vom Film alles noch sehr, sehr kontrolliert ist, weil sie eben diese ganzen Kontrollmechanismen aufgebaut, wird über den Film hinweg, während die beiden immer mehr und mehr in diese ganzen Visionen reingezogen werden, wird man auch als Zuschauer, verliert man immer mehr und mehr den Überblick, wo man sich jetzt gerade befindet, in welcher Zeitebene und an welchem Ort und was real ist und was nicht. Und,
Okay. Also weiß man nicht von Anfang an, was damals passiert ist, so wie du das jetzt kurz zusammengefasst hast?
Man kriegt mit so ein bisschen, man weiß schon, was passiert ist, aber man erfährt nicht diese ganzen Details, welchen Einfluss der Spiegel hatte. Und der Spiegel hat dann so eine Dämonenfrau, also tritt dann so eine Dämonenfrauenerscheinung und solche Sachen. Die erfährt man dann immer so erst im Laufe des Films. Aber ich glaube, ich habe ihn einigermaßen so erzählt, dass man ihn immer noch gut gucken kann. Und er ist sehr intelligent gemacht, also er trickst dann auch manchmal, sodass man eben, dass er dann manchmal auch so diesen doppelten Bluff abzieht, dass man dann denkt, ah, die verblüffen mich jetzt gerade, das ist ja eigentlich so und so.
Ja.
Also, dass man dann denkt, ah ja, das ist jetzt nur die Vision von ihr und dann ist es tatsächlich so und dann ist es nachher doch nicht so, so gibt es so ein paar Sachen.
Okay, aber ich dachte, am Anfang hast du mir Parallelwelt gesagt oder habe ich mir das nur eingebildet? Ja,
vielleicht habe ich das auch so sehen gesagt.
Weil es, ist keine es gibt keine Parallelwelt, es spielt sich ja alles eigentlich eher so zwischen den beiden ab und in ihrem Kopf. Und
genau, also die Überlegung ist, dass dieser Spiegel im Prinzip deine Gedanken so von manipuliert. Also der Spiegel selber kann keine Menschen töten, der braucht sozusagen die Menschen selber dazu. Mhm. Und das ist dann auch so das, was sie recherchiert hat. Also es gab dann irgendwie Fälle von diesem Spiegel, keine Ahnung, wo jemand dann sich einfach in die Badewanne getrunken hat, aber dann in der Badewanne verdurstet ist. Und so, also es gibt dann so komische Geschichten, die sie aufzählt, die alle mit diesem Spiegel zusammen zu tun haben. Aber es spielt sich am Schluss alles in den Köpfen von den Menschen ab. Und deswegen ist eben auch so das Spiel so ein bisschen, dass man nie so ganz genau weiß, was ist jetzt real und so.
Und erfährt man irgendwas über diesen Dämon? Also warum der so ist, warum der böse ist, warum es den gibt oder so?
Das ist gar nicht so wichtig. Okay. Also es geht halt tatsächlich dann irgendwie so um diese eine Nacht, nochmal so ein bisschen rauszufinden, was dann jetzt damals irgendwie so passiert ist, wie das alles abgelaufen ist. Und eben dieses Zusammenspiel so zwischen allen Sachen. Und am Schluss verlaufen diese beiden Zeitebenen unglaublich gut ineinander.
Okay. Und welche Bewertung würdest du dem Film geben?
Für so einen Horror-Thriller-Film würde ich ihm, glaube ich, 5 von 5 Sternen geben. Ich glaube, es ist der beste Horror-Thriller-Film, den ich jemals gesehen habe. Ach ja, spiel mit, wie heißt der? Von One Tree Hill, der Basketballspieler. Der schwarzhaarige Basketballspieler.
Oh, ich weiß nicht, wie die Schauspieler heißen.
Nicht Ned Stark.
Nein.
Nein, nicht der Schauspieler, aber auch die Figur.
Ja, Nathan.
Genau, der Nathan spielt. Der spielt mit.
Mhm.
Und sie selber spielt bei Dr. Who mit, also relativ gute Schauspieler. Und ich dachte am Anfang, das ist so ein ganz schlechter Film. 5 von 5 für einen Horrorfilm und 3,5 oder 4 für jeden normalen Film.
Das klingt auch ganz gut. Vielleicht werde ich den auch gucken. Darfst du auf jeden Fall nicht das Ende verraten.
Gut, vielen Dank für die Fragen.
Vielen Dank für die Antworten. Ich wünsche dir noch einen schönen Abend in Amsterdam. Genieß die Zeit in dieser seltsamen Stadt.
Wieso hast du das jetzt so?
Wieso? Er weiß auch nicht, wieso ich das jetzt nicht habe. Wegen diesem Mann.
Okay.
Ja, der Mann, der es uns heute gesagt hat. Naja, ciao. Tschüss.
Gut, zum dritten Thema. Philipp.
Julian.
Wann hast du denn das erste Mal von Harry Potter and the Methods of Rationality gehört?
Ich weiß nicht. Das muss schon eine ganz schöne Weile her sein, weil du mir das empfohlen hast, dass ich das doch mal lesen könnte. Das sei so Harry Potter Fanfiction und wäre total gut. Natürlich hat es ewig gedauert, bis ich das gemacht habe, aber dann habe ich mir neulich ein Kindle gekauft. Einer der besten Käufe überhaupt, aber dazu jetzt nicht mehr. Und dann habe ich mir das runtergeladen und jetzt lese ich das irgendwie jeden Tag auf der Bahnfahrt zur Uni.
Und was ist, also sag doch mal für diejenigen, die gar nicht wissen, worum es geht, was so ein bisschen der Hintergrund ist von diesem Buch.
Also das Buch basiert auf der Buchreihe Harry Potter. Für die, die gar nicht wissen, worum es geht, müssen erstmal 7 Bücher lesen und dann können sie diese Fanfiction gut verstehen, finde ich. Und so die Grundausgangssituation ist halt, dass Petunia nicht Ron Dursley geheiratet hat, sondern dass sie von ihrer Schwester Lily mit einem Zauber aufgehübscht wurde und sich dann einen Oxford-Professor, irgend so einen englischen Professor, Harvard wäre ja amerikanisch, geangelt hat. Und dann wird Harry halt nicht total mies behandelt und wächst auch nicht in der Besenkammer auf unter der Treppe, sondern wird total gut erzogen und lernt ganz viel über Wissenschaft und rationales Denken und
Forschungsmethoden und so weiter. Und dann findet er heraus, dass er Zauberer ist und geht halt mit einer ganz anderen Grundprämisse daran und hinterfragt immer alles, was die Zauberer machen. Und da gibt es halt ziemlich vieles dazu zu hinterfragen. Und das ist irgendwie total interessant.
Warum ist es denn so interessant?
Naja, also einmal mag ich das, dass immer wieder so Bezug genommen wird auf die Originalbuchreihe und dann irgendwelche Dinge, die dort so für selbstverständlich einfach hingenommen werden, hinterfragt werden und beleuchtet werden und auseinandergenommen werden. Und irgendwie ist es auch halt so interessant, was für Theorien sie über die Vererbung von den Zauberfähigkeiten entwickeln oder wie Transfigurationszauber funktionieren. Und das finde ich spannend.
Ist es denn trotz allem immer noch so eine coole Harry Potter-Welt, wie man sie sonst kennt?
Ja, aber anders. Also echt anders. Da hatte ich auch phasenweise so, nach den ersten paar Stunden hatte ich da irgendwie noch so ein bisschen Schwierigkeiten mit, weil sich die Charaktere halt auch irgendwie anders darstellen. Also Dumbledore ist anders als in den Büchern und Ron kommt gar nicht vor und Harry ist natürlich ganz anders und geht mir auch manchmal auf den Geist mit seiner besserwisserischen Art, aber es hat trotzdem noch dieses Hogwarts-Feeling, aber irgendwie ein ganz anderes. Aber es ist cool, weil es halt trotzdem irgendwie die normalen Unterrichtseinheiten gibt und sie gehen über die Flure und es gibt Hauspunkte und Snape ist böse und so weiter.
Okay, gut. Würdest du es denn weiterempfehlen?
Ja, auf jeden Fall. Also ich glaube, es ist besser, wenn man die Bücher gelesen hat, weil vieles nicht erklärt wird und natürlich ganz viele so Dinge aus dem Buch aufgegriffen werden und ganz viele Insider dadurch halt entstehen. Aber wenn man die Bücher gelesen hat, dann ist es auf jeden Fall empfehlenswert, wenn man open-minded ist für sowas. Also wenn man es akzeptieren kann, dass sich die Welt verändert. Da macht es Spaß.
Hast du noch ein kleines Lieblingssnippet, Lieblingsstelle, die du kurz erzählen könntest, die dir besonders gut gefallen hat bisher? Und wenn ja, was wäre das?
Schwierig. Also Quirrell ist ja Professor für Verteidigung gegen die dunklen Künste. Und er findet halt, dass die Erstklässler viel, viel, viel zu wenig lernen normalerweise. Und deswegen macht er so ein super-duper-Programm und gründet 3 Armeen mit den Erstklässlern und Draco Malfoy ist ein General, Harry ist ein General und Hermine ist ein General und dann kämpfen die gegeneinander und die Kämpfe finde ich irgendwie ziemlich klasse, weil es da so ganz viel so um Kampftaktiken geht und wer verarscht ja eigentlich wen und wer hat welche Taktik und wer besiegt wen und das ist irgendwie ziemlich lustig. Harry Potter hat Team Chaos und die kämpfen halt immer total wild mit so einer Guerilla-Taktik und Draco Malfoy kämpft mit so einer Armee-Taktik, kann man sagen. Und Hermine mit ihrem Team Sunshine macht halt einfach irgendwie ganz schön gute Tricks.
Hermine-Sachen.
Ja, Hermine-Sachen, so clevere Sachen. Und das fand ich ziemlich cool. Vor allem, weil es dann später erlaubt ist, dass die Teammitglieder sich gegenseitig verraten und anderen Teams beitreten. Und es ist so ein unglaublich chaotisches Kapitel und so ein verrückter Kampf, wie immer ständig die Fronten gewechselt werden.
Aber es ist nur ein kleiner Teil von der eigentlichen großen Geschichte, oder nimmt das dann den Hauptteil?
Naja, so eine Zeit lang, so für 3, 4, 5 Kapitel ist das so die Hauptgeschichte. Aber das sind irgendwie nur, keine Ahnung, 5 Kapitel von 30, die ich jetzt bisher gelesen habe. Und eigentlich geht es noch um ganz viele andere Sachen. Also es ist irgendwie so ein bisschen episodenhafter. Es ist noch nicht so ganz klar, wo jetzt das große Ganze hingeht. Ich kann zum Beispiel auch noch gar nicht einschätzen, ob das ganze Buch jetzt nur das erste Schuljahr von Harry sein wird oder das erste und das zweite. Ich weiß nicht. Okay. Schwierig zu sagen. Aber es macht sehr viel Spaß.
Dann bleiben wir gespannt. Wenn man das Buch gerne auch lesen will, kann man dann den Link dazu in den Shownotes finden.
Vielleicht kann man das. Vielleicht.
Vielen Dank, Philipp.
Bitteschön.
Hey Julian.
Hi Philipp.
Du hast noch eine App, die du mir vorstellen willst.
Ja genau, und zwar Lifeline.
Was ist es, eine Radio-App oder so?
Nee, Lifeline ist ein Spiel fürs iPhone und für, ich glaube, es gibt auch für die Apple Watch und so. Und das Prinzip ist super simpel. Dein iPhone wird so behandelt, als wäre es so ein Nachrichtenempfänger. Und du bekommst Nachrichten von einem Typ, der im Raumschiff auf einem fremden Planeten abgestürzt ist. Und du bist halt der einzige Mensch, der noch mit dem kommunizieren kann. Und
ist es Matt Damon?
Es ist Matt Damon, ja. Nein, es ist ohne Matt Damon. Und du kannst ihm immer antworten. Du hast immer zwei unterschiedliche Antwortmöglichkeiten. Und so ein bisschen wie diese früheren Text-Adventure, wo du dann aber halt sagen konntest, keine Ahnung, geh nach Norden, geh nach Süden, fass das und das an, und dann kamen halt unterschiedliche Antworten. Und so ist es dort halt auch. Aber du hast halt dann immer nur zwei Auswahlmöglichkeiten, was du machen kannst. Und die Musik von der App ist eigentlich ganz, also ziemlich spannend. Und die Geschichte ist einfach unglaublich spannend, die dann auf diesem Planeten passiert. Und ich habe es inzwischen schon zweimal durchgespielt. Also einmal ist mein Charakter gestorben. Und das war das eine alternative Ende. Und dann habe ich noch, ich glaube, das tatsächlich, ich weiß es nicht, auf jeden Fall ein Ende, was sich sehr, sehr zufriedenstellend angefühlt hat, auch noch durchgespielt. Und das Coole ist halt auch, man muss dann teilweise warten. Also wenn der Typ dann halt mal irgendwie durch die Wüste wandern muss auf diesem Planeten,
ja,
dann wartest du halt mal 8 Stunden auf die nächste Nachricht. Und dann kriegst du halt wieder eine Nachricht sozusagen von ihm plötzlich. Und dann, manchmal will er auch einfach nur mit dir schreiben, und dann antwortet man ihm halt ein bisschen länger und ein bisschen mehr.
Aber das kann man nicht selbst entscheiden, was man dann schreibt, sondern nee, das ist dann auch so eine Antwortmöglichkeit.
Ja, du kannst halt die Frage fragen oder die Frage.
Okay, und es ist eigentlich komplett textbasiert. Es
ist komplett textbasiert, und Musik gibt es halt auch noch dazu, ja, die so ein bisschen Atmosphäre schaffen soll. Aber das Spiel an sich ist komplett textbasiert.
Ah, es gibt nicht so Minispiele oder sowas,
gar sondern nicht.
Okay.
Es gibt so ein paar Special Effects, aber die sind auch alle auf dieses Empfangsgerät. Also es kann passieren, dass dein Empfangsgerät plötzlich aus irgendwelchen Gründen ausschaltet oder dass der Empfang unterbrochen wird zwischen euch. Aber das wird dann auch textbasiert angezeigt.
Und wie lange hast du so gebraucht, um das durchzuspielen?
Also ich habe die App schon relativ lange auf meinem Handy. Also wenn du ihm halt nicht antwortest, dann antwortest du ihm halt nicht. Und dann erinnert sich halt alle paar Stunden, dass du mal wieder antworten könntest.
Mhm.
Und das heißt, ich glaube, das erste Spiel ging so vielleicht 2 Monate sogar, habe ich das laufen lassen.
Echt?
Aber ich habe nicht die ganze Zeit was gemacht. Also ich habe vielleicht die erste Woche so jeden Tag mal reingeschaut und dann halt wochenlang nicht. Und weiß ich nicht, ich kann es dir nicht sagen, es gibt bestimmt eine Woche. Glaube ich. Wenn man vielleicht direkt immer antwortet, geht es auch vielleicht nur ein paar Tage. Also es kommt auch ein bisschen darauf an, wie viel man halt den Charakter dort dann auf diesem Planeten erkunden lässt und wie schnell man halt vielleicht in die richtige Richtung rennt.
Okay. Und Ziel des Spiels ist wohl wahrscheinlich, ihn zu retten.
Ja, ist nicht so ganz klar, aber die, genau. Also es gibt nicht so ein richtiges, es gehen halt ein paar seltsame Sachen auch auf diesem Planeten vor. Und
ja, okay.
Klar, irgendwie das Ziel vom Spiel ist, irgendwie ihn runterzubekommen und rauszufinden, was mit den anderen Crewmitgliedern und dem Raumschiff passiert ist und warum es überhaupt abgestürzt ist.
Okay, und du hast ja schon gesagt, dass du gestorben bist bei der einen Variante. Aber du hast 2 Monate gespielt und dann bist du gestorben.
Ja, irgendwie sowas. Es war so ein bisschen blöd, denn das war dann so, ich bin immer weiter in der Wüste gelaufen, und dann hat sie immer gefragt, ja, bist du dir sicher, willst du wirklich weiter in der Wüste laufen? Und dann habe ich gesagt, ja, ach, lauf doch weiter.
Mhm.
Und dann war er halt immer tot. Genau.
Okay. Also es ist nicht so, dass man irgendwie halt innerhalb von ein paar Stunden irgendwie das Spiel ganz oft spielt und dann stirbt man ständig, sondern man muss schon ziemlich viel machen, um sich dann da irgendwie in so eine Situation reinzureiten.
Ich glaube schon. Also ich glaube nicht, dass du im Prinzip mit den ersten 2 Antworten dann sterben kannst, deinen Charakter sterben lassen kannst.
Okay. Das finde ich eigentlich ganz gut.
Ja.
Du?
Und man kann halt, wenn man es einmal durchgespielt hat, kann man auch wieder zurückgehen und halt an einzelnen Fragen nochmal andere Wege suchen. Also du kannst ganz neu starten oder halt nur ein paar Fragen zurück. Lifeline ist echt gutes Spiel. Kostet aber, glaube ich, 9 Euro? 89 Cent.
Ja, aber das ist ja okay. Das ist ja eine Kugel Eis.
Und ist echt schön nicht gemacht. Mal. Also auch grafisch und so sehr schön gemacht. Und man hat halt durch dieses Schreiben oft wirklich das Gefühl, man schreibt halt mit diesem Typen. Obwohl man nicht wirklich schreibt, aber...
Hast du persönlich Bindung zu ihm entwickelt?
Also schon, also jetzt nicht übertrieben, aber man tut ihm dann schon leid, wenn er halt dann stirbt. So. Also man fiebert dann schon noch für den Charakter mit, weil er eben gesichtslos ist und gesichtslos bleibt. Und ja, ich ein bisschen erinnert an dieses eine Spiel, was vor einem Jahr mal in Deutschland von so zwei Deutschen entwickelt wurde, glaube ich. Wo sie eine Webseite aufgezogen haben, da war auch so eine Raumschifffrau, die abgestürzt ist und die nur überlebt hat, wenn ein Spieler mit seiner Maus irgendwie auf den Bildschirm geklickt hat in der einen Sekunde.
Okay.
Und dann haben sie geguckt, wie lange die halt überlebt. Und als sie dann gestorben ist, als da dann irgendwann mal niemand geklickt hat, es lag halt dann daran, dass die Webseite zu viel Traction bekommen hat und dann konnte sie halt nicht mehr aufgerufen werden, was ein bisschen schade ist.
Ja.
Aber dann war sie tot. Und dann war sie halt tot. Und dann haben sie es so gelassen. Dann steht es auf dieser Webseite steht immer noch, dass sie tot ist. Vielleicht gibt es einen Link dazu in den Shownotes. Naja, Lifeline, absolute Empfehlung.
Klingt auch echt gut. So, ist eigentlich ist es ein Buch als App.
Als Spiel.
Tja.
Danke.
Bitte.
Ciao.
Danke dir. Ich auch nicht.
Zum letzten Segment heute haben wir uns überlegt, wir vergleichen zwei Filme, die schon sehr lange bekannt sind. Und zwar Ghostbusters und Zurück in die Zukunft. Und wir haben fünf Kategorien und in fünf Kategorien werden die beiden Filme gegenübergestellt und jeder von uns sagt seine Meinung. Die erste Kategorie ist Klassiker. Ghostbusters oder Zurück in die Zukunft. Was ist ein Klassiker eher? Philipp?
Also, man sagt wohl, dass beides Klassiker sind. Ich habe beide Klassiker erst vor kurzem gesehen. Und ich habe aber so das Gefühl, dass Zurück in die Zukunft der größere Klassiker ist, weil das irgendwie häufig zitiert wird in Filmen oder in Serien. Also bei The Big Bang Theory, was finde ich eine gute Serie ist, oder was so Nerd-Klassiker sind und so, ist es eher Zurück in die Zukunft und weniger Ghostbusters. Deswegen meiner Meinung nach 1-0 für Zurück in die Zukunft.
Ja, dem will ich mich anschließen. Kann ich nichts mehr hinzufügen.
Das ging aber fix, warte. Ja. Dann kommen wir gleich zur zweiten Kategorie und die ist Spaß? Witz?
Witz.
Witz.
Gut, Witz ist eine gute Frage. Ich glaube, also ich habe es nur in Erinnerung, dass ich fand, dass Ghostbusters mehr so Slapstick-artige Witze mit noch drin hat als Zurück in die Zukunft. Und ich fand Zurück in die Zukunft nicht so wirklich witzig. Deswegen müsste ich, glaube ich, sagen, auch von den Charakteren her, ich finde Ghostbusters witziger. Also wäre dann 1-1 bei mir.
Okay. Ich fand beide ziemlich witzig eigentlich. Ghostbusters, ja, hat so einen Slapstick-Humor und auch mit, wie heißt denn dieser Schauspieler? Der ist halt irgendwie einfach ziemlich witzig in der Hauptrolle. Mit seinem leichten Dauergrinsen, was er da so hat.
Also, ja.
Weiß nicht.
Ist es nicht der auch bei...
der bei Zombieland so umgeschossen wird.
Genau.
Von Emma Bill Murray. Oder Bill Murray. Murray, genau. Du hast Bill Murray getötet. Ja. Nee, aber Zurück in die Zukunft fand ich auch irgendwie diesen verrückten Professor witzig und dann diese ganze Story mit seiner Mom und...
Deine Entscheidung lautet also?
Meine Entscheidung, ich kann keine Entscheidung
treffen. Nein, du musst entscheiden.
Das geht nicht.
Doch, entweder oder.
Das ist fies. Dann, nein, ich fand auch Ghostbusters lustiger.
Okay, also 1-1 Thema. Die dritte Kategorie ist Unterhaltung. Welche Filme ist unterhaltender?
Ach, das ist schon wieder so schwierig, weil beide ja halt auf so eine seichte Art und Weise unterhalten und irgendwie gute Laune-Filme sind. Ghostbusters hat mehr noch von so einem Trash-Film, gerade gegen Ende, ist alles so total bescheuert. Ich kann es nicht sagen.
Da trifft man eine Entscheidung.
Ja, also, Unterhaltung. Ich fand, dass ich besser unterhalten wurde bei Zurück in die Zukunft.
Ich würde es auch sagen, aus anderen Gründen. Ich finde, dass Zurück in die Zukunft irgendwie eine bessere Welt außenrum aufbaut und irgendwie dann auch mehr so originelle Ideen hat und witziger ist und so. Deswegen wäre es jetzt 2-1 für Ghostbusters, für uns beiden bisher.
Sind wir sehr Zurück in die Zukunft.
Für Zurück in die Zukunft natürlich.
Denk doch mal nach.
Die letzte Kategorie lautet, die vorletzte Kategorie.
Spannung. Welchen Film fandest du spannender?
Ich fand spannender Ich fand, glaube ich, tatsächlich spannender, von wirklicher Spannung her, Ghostbusters. Ich finde, dass die Spannung bei Zurück in die Zukunft auf so einem anderen Level sich austrägt und das will ich jetzt nicht, ich will es nicht richtig als Spannung beschreiben, es ist mehr so ein Interesse, was passiert. Und bei dir?
Ja, ich finde, bei Ghostbusters war man sich am Ende teilweise nicht so ganz sicher, wie es dann jetzt wirklich ausgeht. Und das hat es spannender gemacht. Also, weil gut, sie hatten diesen Kampf gegen diesen Supergeist-Dämon, was auch immer. Und da dachte man schon so, okay, den gewinnen sie. Aber man war sich nicht sicher, mit welchen Verlusten sie ihn gewinnen. Weil es da auch noch diese Frau gab und diesen Nachbarn, die beide irgendwie plötzlich verschwunden waren. Während bei Zurück in die Zukunft ging es ja einfach nur darum, dass er wieder in seine eigene Zeit kommt und irgendwie war klar, dass er das schafft. Also, was wäre das für ein bescheuertes Ende gewesen, wenn er das nicht geschafft hätte? Und sonst gab es halt eigentlich nichts zu verlieren. Also, deswegen fand ich auch Ghostbusters spannender.
Gut, damit sind wir auch bei der allerletzten von den fünf Kategorien. Und gleichzeitig der wichtigsten Kategorie. Und zwar der Gesamtwertung. Das heißt einfach Ghostbusters oder Zurück in die Zukunft. Mal gucken, wie... Philipp?
Für mich ist es Zurück in die Zukunft, weil ich tatsächlich Lust habe, mir auch noch die anderen Teile anzugucken. Wobei Ghostbusters hatte ich jetzt irgendwie nach dem ersten Teil schon genug, weil ich denke, ja gut, das mit den Geistern ist ganz nett, das ist ganz lustig. Aber dieses ganze Zeitreise-Konzept und dass sie jetzt beim nächsten Mal in die Zukunft reisen und ja gut, das bezieht sich jetzt nicht auf den Film, sondern auf den nächsten. Aber es hat mich halt neugierig gemacht. Und deswegen... Und auch aus anderen Gründen fand ich Zurück in die Zukunft irgendwie interessanter. Auf längere Sicht. Den würde ich nochmal gucken.
Den kann ich mir anschließen. Das ist außerdem so, dass die, also der zweite Ghostbusters soll ja schlechter sein. Und die Zurück in die Zukunft sind eigentlich alle drei ganz nett. Und ich muss sagen, ich habe beide schon länger nicht mehr geguckt. Und Zurück in die Zukunft ist mir einfach noch ein Gedächtnis. Und Ghostbusters einfach nicht. Und deswegen besiegt Zurück in die Zukunft eindeutig Ghostbusters. Das ist Fazit von heute Abend.
Gut, dann gehen wir zurück nach Hamburg und Berlin. Schöne Grüße aus Amsterdam.
Und viel Spaß mit dem Chaos.
Tschüss.
Tschüss.
So, das war's fürs Erste. Auf ein Kipferl gibt es nicht bei Instagram, nicht auf Facebook und nicht auf Google+. Ihr könnt jetzt aber auf Twitter @aufeinkipferl folgen oder abonniert doch einfach den Feed. Das ist immerhin besser als nichts.
Das ging länger, glaube ich.
Ja, du hast...
Ah, nee, nur 6 Minuten.
Ich weiß
jetzt aber echt mal Schluss hier.